Hallo zusammen da draußen und hier drin und alle, die noch zwischen Tür und Angel stehen. Und willkommen zur vierten Folge der Thüringen Revue. Ich bin Julia.
Und ich bin Heilex.
Ich bin vor nicht so langer Zeit nach Thüringen gezogen.
Und ich war schon immer hier.
Wir sind keine Journalistinnen, aber politisch interessiert und aktiv. Und wir machen das hier zum Spaß.
Und wir schauen uns die Plenarsitzungen, Anträge und Gesetze an, damit ihr das nicht müsst und fassen das zusammen.
Und damit Vorhang auf für die Thüringen-Revue. Wir beginnen wie immer mit den beschlossenen Gesetzen aus der Sitzung und das geht diesmal ziemlich schnell, denn es gab nur eins, beziehungsweise eigentlich gab es nur ein halbes. Es ist nämlich das Thüringer Gesetz zur Anpassung gerichtsorganisatorischer Regelungen und zur Änderung der Zuständigkeit für die Einrichtung der zentralen Überwachungsstelle. Ein Gesetzentwurf der Landesregierung. Und wer sich jetzt erinnert, das hatten wir schon mal. Und zwar in der letzten Folge. Ja, da wurde ein Großteil dieses Gesetzes verabschiedet, aber eben nicht alles, sondern ein Teil wurde nochmal in einen Ausschuss überwiesen. Und bei der Einbringung verwies Dorothea Marx von der SPD jetzt drauf, dass jetzt eine modifizierte, also eine überarbeitete Version von diesem zweiten Teil vorläge. Ich muss sagen, ich bin da ratlos, was sie meint. Der Gesetzestext in der Beschlussempfehlung ist wortgleich mit dem Ursprungstext. Also ich habe da tatsächlich keinen Unterschied gefunden. Wenn ihr einen findet, sagt gerne Bescheid. Ich bin verwirrt, aber gut. Kurzer Recap, bei dem bereits beschlossenen Teil ging es um die Gerichtsstandorte in Bad Lobenstein und Ilmenau. Ihr erinnert euch vielleicht, seit 2006 schieben wir alle 7 Jahre die Auflösung von diesen Gerichtsstandorten vor uns her. Und ebenso beschlossen war auch die Erlaubnis der Robe in der Rechtspflege, wenn entsprechende Verfahren geleitet werden. Und zum Dritten wird die Website aufgeräumt, um Zuständigkeiten dahin zu sortieren, wo sie eigentlich hingehören. So, was ist jetzt neu? Diskutiert wurde im Ausschuss jetzt, wie man die Sicherheit von Gerichtsvollziehern gewährleisten kann. Angesprochen hatten wir das letzte Mal schon die Abfrage der Haltung gefährlicher Tiere. Stichwort, wer hat schon wieder ein Krokodil in Thüringen verloren? Das war jetzt auch immer noch nicht sehr kontrovers und es hätte mich jetzt ehrlich gesagt auch gewundert, wenn wir darüber diskutieren, ob Gerichtsvollzieher wirklich nachfragen dürften, ob da vielleicht irgendwo gefährliche Tiere rumlaufen, wo sie jetzt hin müssen. Aber nee, diskutiert wurde vor allen Dingen der Notfallknopf. Der soll in so einer eskalierenden Situation schnell einen Alarm auslösen und damit Hilfe anfordern können. Man kennt das zum Beispiel auch aus der häuslichen Pflege. Da ist es jetzt weniger Hilfe anfordern, weil irgendwas passiert, sondern das ist, wenn ältere Personen stürzen und dann nicht mal an ein Telefon kommen, um Hilfe zu rufen. Und im Notfall in der Justiz hat der Knopf nämlich 2 große Vorteile. Erstens, man kann ihn recht unauffällig drücken. Also so, dass die Person oder die Personen, die gerade für Probleme sorgen, das nicht mitkriegen. Wenn die das nämlich mitkriegen, könnte das nochmal deutlich mehr eskalieren. Und also wenn die mitkriegen, dass gleich die Kavallerie hier zur Unterstützung anrollt. Und der 2. große Vorteil ist, man kann ihn auch noch drücken, so einen Knopf, wenn man verletzt ist oder vielleicht auch noch nicht mehr sprechen kann. Und damit diese anrückende Unterstützung dann aber nicht ins Blaue hineinläuft, also sonst eigentlich nichts weiß über die Situation, außer da braucht jemand Hilfe, sondern damit die sich auf diese Situation vorbereiten kann, soll dann beim Drücken so eine Mithörfunktion aktiviert werden. Dann kann die Leitstelle einerseits die Lage einschätzen, aber auch halt die Entwicklung beobachten und die eintreffende Unterstützung dann entsprechend informieren. Und das ist der Knackpunkt, denn das Problem ist, dass dieses Mithören auch die Privatsphäre von allen Beteiligten berührt. Und zwar ganz besonders auch das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung. Denn meistens steht der Gerichtsvollzieher nicht unbedingt nur im Garten rum oder auf dem öffentlichen Gehweg, sondern die gehen ja in den wirklich persönlichsten Bereich hinein. Und es besteht zu Recht, bestehen da sehr hohe Schutzhürden, was der Staat in den eigenen 4 Wänden eigentlich so tun und lassen darf. Und jetzt geht es auch nicht nur darum, wenn Leute wirklich Hilfe rufen, sondern diese Funktion wird ja auch aktiviert, wenn man, entweder versehentlich drauf drückt oder zum Beispiel auch verfrüht, also wenn es noch gar nicht schlimm ist, wenn noch gar nicht klar ist, ob diese Situation eskaliert. Und das kann dann zu Aufnahmen führen, die eigentlich nicht mehr gerechtfertigt sind, damit das eine Notsituation vorläge. Und man kann sich das auch vielleicht vorstellen, also wenn der Gerichtsvollzieher kommt, dann sind Menschen häufig in einer sehr verzweifelten Lage. Und ganz ehrlich, niemand möchte den eigenen Nervenzusammenbruch als Audioaufnahme auf irgendeinem Polizeiserver gespeichert haben, nur weil jemand irgendwie kurz gegen den Türrahmen gekommen ist mit dem Knopf. Aber gut, die Linke betont diesen Aspekt des Grundrechtsschutzes auch, wobei ich halt auch sagen würde, Fehler können passieren, ist alles menschlich. Erstmal würde ich aber davon ausgehen, dass die Menschen in der Justiz ihr Equipment handeln können und auch sehr sorgsam mit Grundrechten umgehen, insbesondere wenn zum Beispiel so ein versehentlicher Alarm ausgelöst wurde. Die CDU sieht da jetzt in sowas überhaupt gar kein Problem, sondern sie betont immer nur wieder, dass die Bedrohungslage für Gerichtsvollzieher gestiegen sei, wobei sie dabei auch immer erwähnt, dass die Datenlage in Thüringen dafür sehr dünn sei. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, aber ich glaube, dass die Gewalt gegenüber Einsatzkräften, gegenüber der Justiz, gegenüber einer Menge Menschen, gerade von staatlicher Seite, sehr zugenommen haben, das ist ja erwiesen. Also das sieht man ja auch und liest man immer wieder. Von daher ist es auch gut, wenn man da Maßnahmen ergreift. Und zwar Maßnahmen, die das auch wirklich abbilden und die auch tatsächlich helfen können. Also die Ministerin Meißner zum Beispiel, die weist auch noch darauf hin, dass diskutiert wurde, ob man nicht einfach immer die Polizei mitschickt, wenn der Gerichtsvollzieher kommt. Sie sagt aber, das sei unpraktikabel. Mir würden da ehrlich gesagt noch viel mehr Adjektive einfallen, insbesondere zur Frage, wie schnell sowas eskaliert, wenn da jemand immer direkt mit zwei PolizistInnen um die Ecke kommt. Und abgesehen davon, also unsere Polizei ist jetzt auch nicht gerade unterbeschäftigt. Und ich glaube, dass die Besseres zu tun haben, als auch zu Fällen zu gehen, wo recht klar ist, dass es nicht unbedingt eskaliert. Weil es ist ja nicht so, als würden Gerichtsvollzieher jedes Mal angegriffen werden. Also die wissen ja auch, wie man so eine Situation erstmal deeskaliert. Die wissen ja, was sie tun. Aber gut. Nun ja, wie gesagt, die zweite Hälfte eines Gesetzes. Es gab eine Beschlussempfehlung des Ausschusses, diesen Gesetzentwurf anzunehmen. Dem wurde auch gefolgt und das Gesetz wurde mit Stimmen von CDU, BSW und SPD angenommen. Die FDP stimmte dann dagegen und die Linke enthielt sich. Und das war tatsächlich alles, was an Gesetzen umgesetzt, beschlossen wurde in zweiter Beratung. Aber zumindest haben wir noch ein bisschen was in der Pipeline, denn neues Jahr, neues Glück. Und damit kommen wir zu Gesetzen in erster Beratung. Was also ist was, worauf wir uns in den nächsten Monaten freuen können? Wir fangen gleich mal an mit Lebensfreude und leichter Kost, und zwar mit einem Polizeiaufgabengesetz. Teilex, was ist da los?
Ja, das zweite Gesetz zur Änderung des Polizeiaufgabengesetzes von den Koalitionsparteien der Brombeere. Der Antrag befasst sich mit der Anpassung des Polizeiaufgabengesetzes. Dieser Antrag ist verwaltungsrechtlicher Art. Die Anpassung erfolgt regelmäßig alle paar Jahre. Im Jahr 2022 wurde eine Novelle notwendig, die sich ausschließlich auf die Schaffung einer Befugnisnorm für den offenen Einsatz technischer Mittel zur Bild- und Tonaufnahme und Aufzeichnung der sogenannten Bodycams beschränkte. Der jetzige Antrag beinhaltet Schwerpunkte bezüglich Erweiterung des rechtlichen Instrumentariums zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt und Opferschutz, Angleichung der Datenverarbeitungsregelungen an den Stand anderer Länder und die Berücksichtigung aktueller technischer Entwicklungen, automatisierte Datenanalyse und moderne Bilderkennung. Bedeutet, wie darf die Polizei KI nutzen? Welche Anbieter, welche Tools? Ich möchte hierbei an Dokumentationen des Chaos Computer Kongress verweisen. Links dazu in den Shownotes. Das Gesetz wurde in die Überweisung an den Ausschuss für Inneres, Kommunales und Landesentwicklung gegeben.
Das finde ich auch mal ganz spannend, was da noch bei rauskommt. Also andere Landtage kaufen ja still und heimlich Palantir oder beziehungsweise Gotham von Palantir und keiner will es dann gewesen sein. Thüringen hat bislang da eigentlich einen ganz guten Weg vorgelegt und hat sich auch zum Beispiel bisher deutlich dagegen ausgesprochen. Da bin ich mal sehr gespannt, was unser Landtag da machen wird. Oder vielleicht auch nicht. Wir sind gespannt. Aber gut, dann kommen wir zu einem, ich will nicht sagen skurrilen Gesetz, aber etwas, was mich ein bisschen erheitert hat. Und zwar zum dritten Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes. Ein Gesetzesentwurf der Landesregierung, das jetzt bald mal kommt. Darüber habe ich ganz kurz auch in der aktuellen Folge der Landtagsrevue eine Kurzmeldung geschrieben. Wir verlinken die Folge in den Shownotes auch. Weil das etwas ist, was gerade durch mehrere Landtage geistert. Das ist ganz unterhaltsam. Also in kurz, es geht um Supermärkte, die nur aus Automaten bestehen. Also wo es kein Kontakt zwischen einkaufendem Publikum und Personal entsteht. Und grundsätzlich gibt es eigentlich gesetzliche Vorschriften, wann ein Supermarkt öffnen darf. Und das hat aber vor allen Dingen mit dem Arbeitsrecht zu tun. Und wenn jetzt gar kein Personal betroffen ist, naja, wie ist es dann eigentlich mit den Öffnungszeiten? Das hat in den letzten 2 Jahren mehrere Landtage beschäftigt. Die meisten haben einfach entschieden, dass solche Automatenläden einfach nicht unter die Ladenöffnungszeiten fallen oder haben die da gesondert ausgewiesen. Was bedeutet, die können rund um die Uhr geöffnet sein. Nur zur Info, es geht um tatsächliche Läden, in denen Automaten stehen, also nicht diese einzeln stehenden Automaten mit Honig oder Grillfleisch oder Getränken oder sonst was, sondern tatsächlich Ladenflächen. Solche Supermärkte stehen in der Regel im ländlichen Raum nämlich, wo es sonst kaum Einkaufsmöglichkeiten noch in erreichbarer Nähe gibt. Und das ist auch hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese Läden sollen eigentlich die sterbende Infrastruktur in immer spärlicher besiedelten Räumen retten. Ob das wirklich so funktioniert, ist auch groß in der Diskussion in der Bundesrepublik. Aber erstmal ist das die Idee. Unser Gesetz wurde jetzt in den Ausschuss für Wirtschaft, Landwirtschaft und ländlichen Raum überwiesen und in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie. Der letztere ist dann auch federführend. Ein bisschen unterhaltsam finde ich, wie gesagt, die meisten Länder haben schon gesagt, das ist total in Ordnung. Das Saarland nicht. Das Saarland hat bisher als einziges Bundesland gesagt, der Sonntag ist ein Tag der Erbauung und da soll man nicht einkaufen gehen. Mal sehen, wie wir uns hier entscheiden. Wo wir gerade beim Arbeitsrecht sind, dann geht es weiter mit dem Personalvertretungsgesetz. Was ist denn das?
Das 5. Gesetz zur Änderung des Thüringer Personalvertretungsgesetzes. Ein Antrag, der nicht, zumindest was ich jetzt gesehen habe, nicht komplett von der Brombo-Ära erarbeitet wurde, sondern eher CDU geführt mit der Unterschrift von Mario Vogt. Der Antrag beginnt mit dem Punkt Problem- und Regelungsbedürfnis. Da die Landesregierung hat gemäß der ihr verfassungsrechtlich nach Artikel 76 der Verfassung des Freistaats Thüringen die Zuständigkeit der Geschäftsbereiche der obersten Landesbehörde organisatorisch neu zugeschnitten. Gut, das wurde schon getan. Weiter kurz gefasst. Es ist sinnvoll für den Bereich Schulen einen besonderen Hauptpersonalrat zu bilden, der lediglich für Beschäftigte im Bereich Schulen zuständig ist. Es geht also um die Gründung eines Hauptpersonalrates im Ministerium für Kultur, Bildung und Wissenschaft. Ja, es ist ein verwaltungstechnischer Antrag. Es sollte nur dieser Hauptpersonalrat geschaffen werden. Das Ganze wurde überwiesen in den Ausschuss für Inneres, Kommunales und Landesentwicklung. Ja, da habe ich dazu. Das wird den Thüringer Bürger kaum wirklich betreffen, nur Lehrer und die Verwaltungsrechtler, wobei auch die Lehrer höchstwahrscheinlich wenig damit zu tun bekommen.
Ja, weiß ich gar nicht sogar tatsächlich. Finde ich eigentlich ganz spannend, weil also bei den Lehrkräften geht es ja doch auch immer mehr zu Angestellten und nicht alle sind mehr verbeamtet. Und weil die Beamtinnen, die dürfen ja zum Beispiel nicht streiken. Also die haben auch eine Interessensvertretung, aber sind natürlich irgendwie immer ein bisschen dünner besetzt. Und von daher, also fände ich zumindest mal ganz spannend zu gucken, wo das jetzt hingeht, was da auch im Ausschuss zum Beispiel noch diskutiert wurde und diskutiert wird, was da die Grundlagen von sind. Also ob es tatsächlich eher ein, naja, muss man halt machen wird oder ob es solche Hintergründe zum Beispiel auch hat, dass man tatsächlich Bildung stärkt beziehungsweise die Menschen in der Bildung stärkt durch solche Geschichten. Mal gucken, ne?
Ja, mal gucken, was passiert. Die CDU ist ja jetzt eher nicht so bekannt dafür, wirklich Gutes dahin anzubringen. Warten wir es mal ab, was passiert. Vielleicht werden wir auch überrascht.
Genau. Ich würde sagen, etwas weniger überraschend oder Überraschung gibt es auch in einem Gesetz, und zwar dem 4. Gesetz zur Änderung des Thüringer Verfassungsgerichtshofgesetzes. Das ist alleine, das Wort ist so schön. Kommt auch von der Landesregierung. Und zwar, es wäre die Internet im Verfassungsgerichtshof. Mit diesem Gesetzentwurf soll nämlich der Verfassungsgerichtshof auch Digitalisierung in der Justiz machen können. Das muss halt erstmal in dem Gesetz festgehalten werden, bevor die da auch nur, ne, bevor das erste Bit den Router betritt. Kostet auch nur ungefähr so 5.000 Euro für Einführung elektronischen Rechtsverkehr und elektronische Aktenführung. Ich würde sagen, das ist ein Schnapper, da nehmen wir doch glatt 2, oder? Und zudem gibt es noch ein paar redaktionelle Änderungen, also auch sehr kostengünstig. Und eine Neuregelung der Vertretung, sollten mal Präsident und Vizepräsident verhindert sein. Ich mutmaße, dass es da irgendwo mal vorkam und dann hat man festgestellt, wir schreiben es lieber irgendwo hin, bevor sich die Leute die gesamte Zeit drüber streiten oder wenn du nicht mehr weiter weißt, gründest du einen Arbeitskreis. Aber genauso darf jetzt auch ein Verfassungsgerichtshof ab jetzt die Einrichtungen des OVG, also des Oberverwaltungsgerichts, nutzen und auch die IT- und Datenverarbeitungseinrichtungen der Justiz. Das klingt jetzt auf den ersten Blick total kleinlich. Das ist aber wirklich notwendig eigentlich zu regeln. Dass man möchte ja auch nicht, dass Gerichtsverfahren oder dass Richter oder Menschen aus der Justiz so von jedem x-beliebigen Computer alles Mögliche abrufen können. Man weiß ja nicht, wer sonst auf diesen Computern rumtippt. Von daher ist das gut geregelt, dass da immer so ein bisschen erstmal gesagt wird, wo dürfen sie überhaupt was machen. Aber ich würde sagen, wir können doch alle zustimmen, dass in den Einrichtungen des OVG ist auch das Verfassungsgericht durchaus am richtigen Ort und da wird nichts passieren. Naja, für Menschen in Thüringen wird dieses Gesetz im Alltag mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so spürbar werden. Außer natürlich, man wendet sich wöchentlich an den Verfassungsgerichtshof. Dann wird es einfacher und schneller, also sobald der Anschluss an die Digitalisierung halt da ist. Aber die Frage ist auch, wer von uns macht das? Naja, entsprechend wurde es in den demokratischen Redebeiträgen hier auch nicht ganz so hitzig. Und das Gesetz wurde auch erstmal zur weiteren Beratung dann in den Ausschuss für Justiz, Migration und Verbraucherschutz überwiesen.
Gut, kommen wir zum ersten Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über die Beteiligung von Gemeinden an Windparks. Ein Antrag der Linkspartei. Wie im Titel des Antrags bereits zu verstehen ist, sollen die Thüringer Kommunen am Gewinn aus den Windparks beteiligt werden. Eine direkte Teilhabe an der Wertschöpfung der Bevölkerung und somit für die Akzeptanz von Windenergieanlagen sorgen. Der Antrag beinhaltet bereits den Gesetzestext und wurde zur weiteren Bearbeitung in den Ausschuss für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten überwiesen. In fassbaren Zahlen ist dann zu lesen, das Beteiligungsvolumen am Nachrangdarlehen entspricht mindestens 90.000 Euro je Megawatt installierter Leistung je Vorhaben. Wunderbar, mehr davon. Wir wollen die Energiewende und wir wollen die Kommunen mit Geld versorgen. Also immer weiter.
Da bin ich auch ganz gespannt, wie das aus dem Ausschuss rauskommt. Denn wir hatten ja im Dezember noch das Gesetz über die hier Restrukturierung der Landesforstanstalten. Das ist ja so kurz vorm Haushalt noch eben ganz klammheimlich in der Sitzung mitbeschlossen worden. Und darin ist ja nach 5 Jahren, in denen die CDU gesagt hat, wir wollen keine Windkraft im Wald und Anträge geschrieben haben und Gesetze geschrieben haben und alles dagegen, hat ja die CDU-geführte Landesregierung damit ein Gesetz vorgelegt, das der Landesforstanstalt ermöglicht, mit Windkraft im Wald zu arbeiten und zu handeln. Also von daher, das nimmt gerade richtig Fahrt auf. Da bin ich mal gespannt, wie das in dem Kontext insbesondere aus dem Ausschuss wieder rauskommt. Gucken wir mal in den nächsten Monaten, wann es wieder da ist. Und dann geht's weiter. Ein letzten Gesetzesentwurf in erster Beratung kommt von der AfD. Und zwar, der Titel ist auch schon wieder so polemisch, ne? Naja. Das Thüringer Gesetz zur Beseitigung rechtsfreier Räume im Asylbereich. Es ist ein bisschen fraglich schon im Titel, wo hier ein rechtsfreier Raum sein soll, denn wir haben eigentlich keine rechtsfreien Räume in Deutschland, aber gut. Mit dem Gesetzentwurf will die AfD eigentlich auch nur das Kirchenasyl angreifen und die sogenannte Härtefallkommission abschaffen, die seit 2005 agiert. Also in dieser Kommission werden Einzelfälle von ausreisepflichtigen Ausländern besprochen, denen eine Abschiebung bereits angedroht wurde. Und in der sitzen zum Beispiel die Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge, jeweils eine Vertretung des Thüringischen Landkreistages und des Gemeinde- und Städtebundes, eine Vertretung der katholischen und der evangelischen Kirche, ein Vertreter der Landesärztekammer, eine Vertretung der Liga der freien Wohlfahrtspflege und ein Mitglied des Petitionsausschusses. So, diese Kommission kann eine Empfehlung an die oberste Landesbehörde richten, wenn sie triftige Gründe gegen eine Abschiebung im Einzelfall sieht. Und die Sache ist, mehr kann sie halt nicht tun. Also sie kann insbesondere kein Aufenthaltsrecht gewähren. Und es gibt auch bundesgesetzliche Kriterien, wann ein Härtefall vorliegt, wann der ausgeschlossen ist. Also zum Beispiel, wenn Straftaten von erheblichem Gewicht begangen wurden. Und die Kommission muss auch einen jährlichen Bericht über ihre Zahlen anfertigen. Und im Gesetzesentwurf moniert die AfD jetzt, dass es keinen gäbe. Und hätten die sich mal bemüht, wenigstens den Wikipedia-Eintrag zu lesen, wenn schon nicht das Gesetz selber, dann wüssten sie das auch. Und sie hätten über eine kleine Anfrage das alles erfahren können. Aber naja, ich sag mal so, man hätte auch googeln können, dass alle in diesem Gesetzentwurf aufgeführten Argumente schon mal 2020 vom Thüringer Verfassungsgerichtshof und später dann noch vom Bundesverfassungsgericht als unbegründet zurückgewiesen wurden. Aber nun, wer will schon ordentlich arbeiten? Mit dem Antrag oder mit dem Gesetzesentwurf passiert entsprechend keine Überweisung. Er kostet einfach nur Steuergeld, bis er in der nächsten Sitzung voraussichtlich einfach abgelehnt wird. Naja.
Okay, und damit kommen wir zu den Anträgen dieser Plenarsitzungsperiode. Der erste Antrag betrifft, oder beziehungsweise der erste angenommene Antrag betrifft die elektronische Patientenakte, die EPA, moderne Gesundheitsversorgung mit starkem Patientenrechten, ein Antrag der Koalitionsparteien der Brombeere. Der Thüringer Landtag stellt fest, dass die elektronische Patientenakte grundsätzlich ein geeignetes Instrument ist, um relevante Gesundheitsinformationen zentral zu bündeln, die Behandlungsqualität zu verbessern und unnötige Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Und wir erinnern uns dann an die Berichte über die Fehleranfälligkeit der elektronischen Patientenakte, an den mangelhaften Datenschutz, an die IT-Sicherheit und die Widerspruchserklärung vieler Menschen, die die Nutzung der EPA abgelehnt haben. Der Antrag beauftragt, die EPA besser zu machen in den Bereichen ihrer Mängel. Wir werden die EPA nicht mehr loswerden, also verbessern wir sie vorwärts.
Das ist aber auch irgendwie so richtig geil, ne? Also ein, ja, die ist schlecht, ja, macht es mal besser. Ja, dann macht es auch von Anfang an besser. Also geil, dass es dafür einen Antrag. Aber gut, wir finden das ja prinzipiell gut. Dinge soll man, also sehr schlechte Dinge soll man besser machen. Wenn auch mit einer, egal. Wir bleiben digital. Wir kommen zu einem Antrag mit einem grandiosen Titel. Digitale Zukunft Thüringens aktiv gestalten. Gesellschaft, Verwaltung und Wirtschaft stärken. Kommt von CDU, BSW, SPD und klingt für mich eigentlich ganz hart nach dem FDP Digital First, Bedenken Second. Aber nur, Spaß beiseite. Antrag, das ist so ein der Landtag steht fest Antrag. Also eine Art Meinungsäußerung des Landtags zu verschiedenen digitalen Themen unserer Zeit. Und wenn ich jetzt mal vom Rumalbern runterkomme, was mir wirklich gefällt, direkt im zweiten Punkt kommen Datensouveränität und technologische Unabhängigkeit vor. Und in Zeiten, in denen Landesregierungen Palantir für eine ganz knurrige Sache halten, finde ich das ein echt wohltuendes Zeichen. Wir haben ja gerade noch über das Polizeiaufgabengesetz gesprochen, wo es da auch in diese Richtung geht. Und gerade, dass es in derselben Sitzung nochmal so betont wird, ich finde, das ist ein wirklich guter Schritt. Das ist ein gutes Zeichen, in welche Richtung wir da unterwegs sind. Insgesamt kommen natürlich in diesem Antrag so die wichtigen Buzzwords vor, die sowas braucht, ne? Digitalisierung der Verwaltung, digitale Bildung, was mit KI und was mit Cyber. Aber dabei wird immer wieder ein Schwerpunkt auf Open Source betont, die Beibehaltung von analogen Alternativen, die Leitlinien für den Einsatz von KI als pflichtender Teil einer KI-Strategie, die diskriminierungsfrei arbeiten soll. Also da steht schon echt viel Schönes drin und ich bin gespannt, was draus wird, wie das wird. Der Ansatz klingt richtig gut. Da können so einige Landtage, Baden-Württemberg, sich was von abgucken. Und der Antrag greift, ehrlich gesagt, also der greift ganz viele Themen auf. Die würden jetzt hier den zeitlichen Rahmen sprengen, den wir für einen Antrag vorsehen. Aber wer sich dafür interessiert, dem verlinken wir in den Shownotes noch ein paar andere Podcasts und Artikel zu digitaler Souveränität und den einen oder anderen Talk vom CCC und wieso das eigentlich eine sehr gute Sache ist. Kleiner Minuspunkt, ein bisschen arg hochgegriffen, finde ich den Punkt, dass Thüringen ein digitales Vorzeigeland werden soll. Und zwar nicht, weil ich da irgendwas gegen hätte, aber Thüringen ist noch immer ganz weit vorne mit dabei in Sachen weiße Flecken auf der Mobilfunkkarte und mangelnden Glasfaserausbau. Also, ne, erstmal Fundament vom Haus gießen, bevor man sich über die Farbe der Wände streitet. Aber gut. Und Herr Wassmann von der CDU wies im Redebeitrag dann übrigens noch auf das Bitkom-Digital-Ranking der Bundesländer hin, auf dem Thüringen einen traurigen letzten Platz belegt mit nicht mal der Hälfte der Punkte. Ich würde aber auch entgegen, beim Open-Data-Ranking, da sind wir immerhin nur Platz 10 von 16. Beide verlinken wir mal in den Shownotes, könnt ihr euch selber angucken. Wir freuen uns drauf. Antrag wurde aber abgenommen mit den Stimmen von CDU, BSW und SPD. AfD stimmte dagegen und die Linke enthielt sich.
Und damit geht es weiter zum nächsten Antrag. Sportstätten retten, ein neuer goldener Plan, Sport muss her, ein Antrag der Linken. Es kam zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa, Medien und Ehrenamt und Sport. Das wurde angenommen. Der Antrag der Partei Die Linke zeigt einen massiven Investitionsstau und Verfall der Sportstätten in Thüringen auf. 40% der insgesamt 4.500 Sportstätten sind sanierungsbedürftig. Ein Betrag von 1,3 Milliarden Euro wäre notwendig. 600 Millionen Euro davon entfallen einfach nur auf Sporthallen. Und in den Kommunen wird um die Erhaltung dieser Sportstätten gebeten. Allgemein bezieht sich der Antragsname auf die Programme und Pläne der BRD von 1960 ab, welche immer wieder aktualisiert wurden und über die Wiedervereinigung hinaus am Leben blieb. In diesem Sinne sportfrei.
Ich merke gerade, das ist ein Antrag, den machst natürlich du, weil ich ja versuche, mich vom Sport fernzuhalten. Nächster Antrag, den schleppen wir auch schon seit Oktober, ehrlich gesagt, auf der Tagesordnung mit uns rum. Endlich wurde er mal behandelt. Es geht um Gewaltschutzstärken und kommt von der Linken. Thema des Antrags ist Gewaltschutz von Kindern und Jugendlichen. Hier werden auch explizit dann Vernachlässigung, Mobbing, Diskriminierung und digitale Gewalt genannt. Thüringen hat mit dem Thüringer Kinderschutzkonzept von 2021 zwar eine Basis für die Kinder- und Jugendschutzdienste, diese gibt es aber noch nicht flächendeckend im Land. Und jetzt sollen explizit Mindestkriterien für Schutzkonzepte erarbeitet werden, die dann auch für sogenannte nicht betriebserlaubnispflichtige Angebote gelten sollen. Also das sind zum Beispiel Vereine oder auch insbesondere offene Jugendarbeit. Und gefordert wird weiter eine landesweite Fachstelle, ein runder Tisch Kinder- und Jugendgewaltschutz oder ein Kompetenzzentrum Schutzkonzepte beim Landesbeauftragten für Kinderschutz. Dazu eine gesonderte Erfassung von Gewalt gegen Kinder und Jugendlichen in der Kriminalstatistik und zwar getrennt nach öffentlichen Einrichtungen und Privatbereich. Und das finde ich an dem Punkt, ich finde das wichtig und ich finde das auch richtig, richtig gut, weil es nun mal auch einen Unterschied macht. Gewalt gegen Kinder und Jugendlichen ist gleichermaßen schlimm, egal wo sie passiert. Aber der Staat hat eine besondere Verantwortung in seinen eigenen Einrichtungen und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir diese Zahlen explizit haben. Insgesamt ist das ein sehr, sehr ambitionierter Antrag, auch ein sehr, sehr langer Antrag, der ein ganzes System umbauen will. Und ein Antrag ist das, den die zuständige Ministerin Schenk auch ausdrücklich lobt. Auch wenn sie dabei gleichzeitig erwähnt natürlich, an wie vielen Stellen da bereits Konzepte existieren und wo schon der Umbau passiert. Denn man muss auch sagen, Thüringen, also da passiert schon so einiges in dieser Hinsicht und da ist ganz, ganz viel gerade so in der Mache und in den letzten Jahren gekommen. Und trotzdem glaube ich, muss erwähnt werden, dass dieser Antrag sicher auch im Kontext von den zwei Erfurter Fällen von sexualisierter Gewalt durch Lehrer und Schülerinnen zu sehen ist, in denen die Schutzstrukturen offenkundig unzureichend waren, auch wenn das in keinem Redebeitrag jetzt direkt angesprochen wurde. Das BSW sieht den Antrag übrigens deutlich kritischer und spricht vor allen Dingen die bürokratischen Ansprüche an, die mit den Forderungen verbunden sind, denn das muss man natürlich auch immer sehen. Jedes Schutzkonzept, das geschrieben wird, das kontrolliert wird vor allen Dingen, schafft natürlich auch wieder Arbeit. Das ist immer eine Abwägungssache. Aber Anke Wirsing vom BSW nennt auch noch in ihrem Redebeitrag speziell den Schutz queerer Jugendliche eine ideologische Nische. Das überrascht mich, denn Queersensibilität wird im Antrag immer nur im Zusammenhang mit anderen Diskriminierungsfaktoren wie Rassismus genannt. Der Antrag macht da immer so ein Spektrum auf an Diskriminierungsmöglichkeiten, an Beispielen. Aber ihr scheint es offenbar sehr wichtig zu sein, dass man Kindern und Jugendlichen nicht dabei reinquatscht, wie sie sich gegenseitig beleidigen. Na gut. Der Antrag wurde dann aber friedlich mit Stimmen der Linken, SPD, BSW und CDU in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie überwiesen. Nur die AfD stimmte dagegen.
Und damit zu zwei zusammengeführten Anträgen. Antrag A, Kindermedienfestival Goldener Spatz stärken und langfristig fördern. Antrag B, alle Akteure und Initiativen der Kindermedienlandschaft in Thüringen stärken und langfristig Perspektiven geben. Kinderland Thüringen als Marke weiter stärken. Der Teil A kommt als Antrag von der Linken und Teil B als Antrag von der Brombeere. Zusammengefasst soll mehr für die Marke Kindermedien Land Thüringen getan werden, mehr Projekte dieser Marke in den Medien repräsentiert, bedeutet mehr Filme, Serien, Dokumentationen, Anmerkung von mir. Das ist ein Drei-Seiten-Antrag, der bei mir absolute Reizüberflutung ausgelöst hat. Der Normalverbraucher wird es kaum wahrnehmen, aber Thüringer Medien für Kinder kommen.
Klingt auch echt nach, da ist der Titel länger als der Inhalt des Antrags, oder? Aber
Ja.
Also ich meine, wir sind dafür, klingt super. Und wir werden jetzt alle einfach mehr Kika gucken und rausfinden, ob dem so ist. Von den leichten Themen wieder zu was Dramatischeren. Wir haben einen Antrag von CDU, BSW, SPD, Straftaten durch K.O.-Tropfen entschlossen entgegentreten, Prävention stärken und eine statistische Erfassung einführen. Und dazu gab es dann relativ kurzfristig noch einen Alternativantrag von den Linken. Bei dem Ursprungsantrag möchte ich auch, bevor wir zum Antrag selber kommen, erstmal vor allen Dingen auf Marion Rosin von der CDU hinweisen, so Abgeordnete der CDU, die recht beharrlich seit einem Jahr dieses Thema K.O.-Tropfen im Landtag verfolgt. Die hat auch schon zwei kleine Anfragen gestellt. Das hat sicherlich das Ihrige getan, dass dieser Antrag geschrieben wurde und dass es ihn so gibt. Der Antrag von CDU, BSW und SPD setzt jetzt insbesondere auf Einführung einer statistischen Erfassung von Fällen als gesonderte Kategorie in der polizeilichen Kriminalstatistik, um halt erstmal eine belastbare Datenbasis zu schaffen. Dazu muss erwähnt werden, dass K.O.-Tropfen auch gerade auf Bundesebene in der Diskussion sind, als Waffe eingestuft zu werden. Ich meine, das ist zumindest noch nicht durch. Aber nun, es wäre auch kein CDU-Antrag, wenn nicht auch eine Forderung zur Strafverschärfung drin wäre, und zwar die Anhebung der Mindeststrafe bei Raub- und Sexualdelikten unter Einsatz von K.O.-Tropfen auf 5 Jahre. Demgegenüber steht im Alternativantrag der Linken, dass diese Strafverschärfung reine Symbolpolitik wäre, denn es gibt die Stellungnahme vom Deutschen Anwaltverein und der Bundesrechtsanwaltekammer, die betonen, dass das Problem in erster Linie halt bei der Nachweisbarkeit liegt und nicht bei der Strafhöhe. Schon jetzt sind höchstmögliche Freiheitsstrafen durchaus möglich. Die Sache ist, dass halt kaum jemand der Betroffenen diese Straftaten überhaupt anzeigt und wenn sie angezeigt werden, teilweise das so spät passiert, dass es schon nicht mehr nachweisbar ist. Also sprich, Dokumentation ist hier ein ganz, ganz großes Problem. Also TU Chemnitz hat eine Umfrage gemacht, nur 40 von 500 potenziell Betroffenen hatten diese Tat überhaupt zur Anzeige gebracht und das ist natürlich ein unglaubliches Dunkelfeld. Ich denke auch, das ist ein Ding, wo man vielleicht zuerst ansetzt, bevor man sagt, dass von den wenigen, die angezeigt wurden und davon natürlich noch weniger dann vermutlich verurteilt wurden, dass für die eine höhere Strafe dann irgendwie, dass da irgendwas tun würde. Aber gut. Einig sind sich beide Anträge, dass die statistische Erfassung wichtig ist und dass es Sensibilisierungskampagnen braucht. Gerade insbesondere bei Jugendlichen und auch, dass Fortbildungen von Polizei, Rettungsdienst und Klinikpersonal in dieser Hinsicht geboten sind. Beide Anträge wurden in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie überwiesen. Der Antrag der Regierungsfraktion dann außerdem auch noch an den Ausschuss für Inneres, Kommunales und Landesentwicklung.
Und damit kommen wir zum Antrag Steuerdruck gegenüber arbeitenden Familien reduzieren, Familienleistungen sichtbarer machen. Ein Antrag der Koalitionsparteien CDU, BSW, SPD der Brombeere. Der Landtag stellt fest, dass demografische Wandlungsprozesse eine der größten Herausforderungen der kommenden Jahre sind. Und dann kommen noch 7 weitere Punkte, die angeben, dass in Thüringen die bisherigen Unterstützungen von Familien kaum befruchtet haben und wohl zu wenig beworben worden sind. Die Landesregierung wird gebeten, eine Bundesinitiative zu starten oder zu unterstützen, um finanzielle Vorteile für Familien mit Kindern zu schaffen. Ja, schön, dass den Konservativen auffällt, dass es demografischen Wandel gibt und dass wir aus irgendwelchen Gründen nicht so kinderfreundlich sind in unserer Politik. Jetzt bin ich gespannt, wann Sie merken, dass wir auch sehr frauenunfreundlich sind. Es bleibt fraglich, ob die finanziellen Anreize wirklich so ausgestaltet werden, dass damit mehr Kinder erreicht werden. Ja, ein schöner bevölkerungspolitischer Antrag, würde ich sagen.
Aber jetzt, wo es doch mehr Medien für Kinder gibt, müssen wir auch, ne? Da werden die kommen, die Kinder.
Ja, hoffentlich haben wir dann auch mal mehr Lehrer für Kinder, aber das könnte ja vielleicht mit dem Hauptpersonalrat geschehen, ich weiß es nicht.
Siehste, alles in einem Guss hier.
Ich bin skeptisch. Und es gibt noch einen Antrag, Einführung einer automatischen Steuererklärung in Thüringen, Bürokratieabbau und Modernisierung der Steuerverwaltung. Ein Antrag der Koalitionsparteien CDU, BSW, SPD, der Brombeere. Wie bereits der Antragstitel beinhaltet, soll die Steuererklärung am besten vollständig automatisiert werden. Der Antrag bezieht sich auf ein Pilotprojekt aus Hessen, aus dem Finanzamt Kassel. Das Projekt zeigte wohl beachtlichen Effizienzgewinn, eine Entlastung von Bürgern und Behörden, eine Zunahme der Akzeptanz bei den Steuerpflichtigen. Die Digitalisierung und Automatisierung von Behörden wird somit auch in Thüringen angegangen. Es kann nur besser werden, ne? Wir können diesen Steuerdschungel lüften und wenn dann die KI des Steuerpflichtigen den Antrag ausfüllt und der ausgefüllte Antrag dann die KI des Finanzamtes trifft, kann ja nichts mehr schiefgehen.
Auf jeden Fall. Schöne neue Welt. Aber tatsächlich, also das muss ja ein richtige, also hab da auch nur bisher nur Positives drüber gelesen, durchschlagender Erfolg in Hessen. Also von daher, her damit. Wir sind gespannt. Weiter geht's mit auch so einem Antrag, wo der Titel schon sehr einlädt, sich mit einem bequemen Tasse Tee ans Fenster zu setzen und im lauschigen Regen mal sich das durchzulesen. Fortschreibung der Eckpunkte des Leitbildes und der Leitlinien für die Neugliederung der Gemeinden in Thüringen. So ein Ding, wo ich auch denke, das interessiert auch wieder nur mich. Kommt von CDU, BSW und SPD. So, in der zweiten Folge hatten wir schon mal ein Gesetz zur Neugliederung. Ihr erinnert euch vielleicht, Kleinschwabhausen ist jetzt Großschwabhausen. Insgesamt sind Gebietsreformen in Thüringen, es läuft eher so behäbig. Aber es ist dringend notwendig. Bisherige Versuche schlugen da fehl. Wir wollen ja keine Änderungen, ne? Es soll schön alles so bleiben, wie es ist. Damit jetzt also keiner was merkt, machen wir keine Änderung per Gesetz, sondern mit diesem Antrag erstmal eine Änderung am Leitbild, das auch schon seit 8 Jahren existiert. Und irgendwann später mal vermutlich ein Gesetz, wenn wir uns alle dran gewöhnt haben. So viel Neues steht auch gar nicht drin. Neugliederungen sollen zum Beispiel weiterhin freiwillig bleiben. Ja, wir wollen ja keine Änderung. Aber man strebt jetzt neue Kennzahlen an. Also dass in so einer ganzen Gemeinde, also schon eigentlich mindestens 6.000 Menschen wohnen sollten. Oder bei sehr dünn besiedelten Räumen 5.000 Menschen. Und wenn sich solche Gemeinden zusammenschließen, um solche Mindestwerte dann endlich mal zu erreichen, sollen diese Werte bis 2045 auch nicht unterschritten werden. Also sprich, wenn sich zwei Gemeinden mit jeweils 3.000 Menschen zusammenschließen, also knapp 6.000 sind, ist halt, wenn man sich den demografischen Wandel von Thüringen anguckt, nach 10 Jahren sind das halt nicht mehr 6.000 Menschen dann. So, und damit die dann nicht wieder sagen, ah, gucke mal, greifen wir doch einfach, nehmen wir die nächste Gemeinde und greifen diese Neugliederungsprämie einfach nochmal ab, soll das mal ein bisschen bleiben. Denn die Idee ist ja nicht, dass sich einfach alle 10 Jahre neue Gemeinden finden, sondern dass insgesamt das ein bisschen stabiler wird. Apropos Geld, als Anreiz gibt es das auch weiterhin. Und zwar die Neugliederungsprämie bleibt, aber sie wird gestaffelt. Es gibt jetzt insgesamt nur noch bis zu 200 Euro pro Kopf in dieser neu zusammengestellten Gemeinde. Und die auch nur dann, wenn die Mindestgröße erreicht wird. Ansonsten gibt es halt entsprechend weniger pro Kopf. Und damit jetzt kein pfiffiger Gemeinderat so ein Groß-Groß-Schwabhausen zustande bringt und halb Thüringen eingemeindet, ist diese Prämie dann auch bei 2 Millionen Euro pro beteiligter Gemeinde gedeckelt. Alle, die seit 2018 so eine Prämie schon eingefordert haben oder durch eine andere Sonderzahlung gefördert wurden, alle diese Gebietsreformen sollen jetzt aber zusätzlich auch nochmal genauer betrachtet werden, was eigentlich hier genau geholfen hat, welche Förderung angesetzt hat, inwiefern das jetzt zu einem besseren Zustand geführt hat als vorher. Und naja, während die CDU und die SPD ihren Antrag einfach super finden, sieht jetzt die Linke auch keinen großen Wurf darin, weil, naja, so richtig große Änderungen sind ja auch nicht vorhanden. Sie hätte auch gerne eine Option zum Zusammenschluss von ganzen Landkreisen und kreisfreien Städten, da die ja auch kontinuierlich schrumpfen. Das hat mich hier so ein bisschen jetzt überrascht, dass das nicht existiert. Denke aber auch, und vielleicht verkenne ich da das Problem, aber dass wir vielleicht noch nicht an dem Punkt sind, an dem sich diese Kreise schon so ganz dringend zusammenschließen müssen. Weil auf dem Niveau sollte es ja eigentlich nicht so schwierig sein. Würde ich mir so denken, dass wenn man merkt, unsere Stadt wird zu klein, dass man sich woanders hinschlägt. Aber es geht ja wirklich erstmal um diese ganz, ganz vielen kleinen Dörfer, wo einfach kaum noch jemand wohnt. Ich glaube, die haben noch ganz andere Probleme als selbst die kleinste kreisfreie Stadt. Aber naja. Staatssekretär Bausewein hat auch noch erwähnt, das bisherige Leitbild wäre eine Erfolgsgeschichte. Der weist darauf hin, dass in diesen 8 Jahren seit Schreibung des Leitbildes tatsächlich schon 300 von damals 850 Gemeinden fusioniert haben. Und ich würde sagen, das klingt doch eigentlich schon ganz ordentlich. Antrag wurde dann auch einstimmig in den Ausschuss für Inneres, Kommunales und Landesentwicklung überwiesen. So, was gab's noch? Wir hatten Wahlen. Überraschenderweise, auch wenn man sagen muss, dass natürlich auf der Tagesordnung schon wieder mehrere Wahlen standen, die dann hinterher nicht stattgefunden haben, also die nicht nur, also die direkt von der Tagesordnung auch wieder runtergesetzt wurden, die gar nicht erst behandelt wurden. darunter auch die Wahlen zu Beauftragten. Also weiterhin hat Thüringen niemanden in der Bürgerbeauftragung und auch keine Landesbeauftragung für Menschen mit Behinderungen. Der Richterwahlausschuss bleibt weiter unbesetzt. Der Staatsanwaltswahlausschuss bleibt auch weiter unbesetzt. Naja, bald feiern wir einjähriges Jubiläum. Ich glaube, haben wir sogar auch schon ein Trauerspiel. Tatsächlich hat aber eine Wahl, hat stattgefunden und es wurde auch gewählt und es gab auch ein Ergebnis. Und zwar gab es endlich die Wahl von den weiteren Mitgliedern der Kommission zur Überprüfung von Abgeordneten im Thüringer Abgeordnetengesetz. Ihr erinnert euch, das Abgeordnetengesetz wurde dafür auch nochmal geändert in der letzten oder vorletzten Plenarsitzung, um die Wahl etwas zu erleichtern und damit sie stattfindet, dass diese Kommission, das ist die Kommission, die die Mitglieder des Landtags auf eine eventuelle Stasi-Vergangenheit oder beziehungsweise eine Geheimdienstvergangenheit überprüft. So, jetzt ist Marie-Luise Trüps wurde hier vorgeschlagen von CDU, BSW und SPD, ist auch gewählt worden mit 49 Stimmen. Es gab eine andere Kandidatur aus der AfD, der hat nicht ansatzweise genug Stimmen bekommen. Damit ist Marie-Luise Trüps jetzt das dritte Mitglied in dieser Kommission. Damit kann die Kommission ihre Arbeit aufnehmen, soweit ich das jetzt verstanden habe. Und das Ganze kann mal seinen Lauf nehmen. Denn wie gesagt, roundabout 24, 25 Mitglieder des Landtages sind bis heute nicht überprüft. Gab noch eine zweite Wahl, die allerdings gescheitert ist. Es gab auf der Tagesstand wieder die Wahl eines Vizepräsidenten des Landtags. Die AfD hat dort wieder einen Kandidaten aufgestellt, Jens Kotter. Er wurde nicht gewählt. Dafür wurde auch darauf hingewiesen, die AfD hat vor kurzem ihre Schriftführer aus dem Präsidium abgezogen. Es wurde an mehreren Stellen darauf hingewiesen, dass sie neue benennen sollte. Das hatte sie bis heute nicht getan. Dazu gab es wieder eine Regierungsbefragung. Diesmal standen die Ministerin für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie, Frau Katharina Schenk, und der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Sport und Ehrenamt und Chef der Staatskanzlei, Herr Stefan Gruner, am Mikrofon. Es kamen viele, viele Fragen. Am besten seht ihr euch das selber nochmal hinterher im Livestream an. Auch die Aktuelle Stunde gab es wieder gleich 5, denn jede Partei muss ihre eigene Aktuelle Stunde diesmal haben. Das BSW hatte eine Stunde beantragt zur Schließung des Zalando-Standorts in Erfurt. Die Linke zum Thema, was hat die Landesregierung getan, um einen Abschiebestopp in den Iran zu ermöglichen. Die SPD zu Beschäftigte stärken, statt pauschal zu kritisieren. Ursachen steigender Krankheitstage in Thüringen in den Blick nehmen. Die CDU zu Sportland Thüringen. Schwung des Weltcups in Oberhof nutzen. Thüringen als Standort für zukünftige Sportgroßveranstaltungen stärken. Und die AfD zu Aufwuchs von Staatssekretärsposten und vorzeitige Lebenszeitverbeamtung, Zeichen einer Selbstbedienungsmentalität der sogenannten Brombeerregierung. Wir verlinken euch die aktuellen Stunden wie immer in den Shownotes. Guckt es euch selber an. Ansonsten, es gibt ein Sonstiges diesmal und ich denke mal, das ist das, was die meisten auch in der Tagespresse mitgekriegt haben. Wir wollten dem Ganzen nicht so einen großen Raum geben. Es gab ein Misstrauensvotum gegen Herrn Mario Vogt, unseren Ministerpräsidenten, mit der Begründung, dass die TU Chemnitz ja vor kurzem Herrn Vogt den Doktortitel aberkannt hat. Herr Vogt geht dagegen gerade gerichtlich vor. Ich würde auch immer sagen, bei sowas sollte man den Ausgang eines Verfahrens dann abwarten, bevor man größere Schritte macht. Auch dem wollten wir nicht viel Platz eigentlich einräumen, weil es mit der Landespolitik auch gar nicht so viel zu tun hat. Die AfD hat aber daraufhin eben dieses Misstrauensvotum angekündigt bzw. gefordert. Bei einem Misstrauensvotum in Thüringen muss man einen Gegenkandidaten aufstellen. Also man kann nicht einfach nur einen Ministerpräsidenten abwählen. Man muss ihn abwählen, indem man jemand anderen wählt. Dafür hat die AfD Björn Höcke aufgestellt. Dieser erhielt 33 Stimmen, also deutlich weniger als die geforderte Hälfte. Dazu muss allerdings auch gesagt werden, dass die AfD 32 Sitze hat, also gab es eine Stimme aus den anderen Fraktionen. Daraufhin hat die AfD auch noch angekündigt, einen Antrag stellen zu wollen, den Landtag aufzulösen. Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Wer sich vielleicht erinnert, damals 2021 gab es ja schon mal die Idee, den Landtag aufzulösen. Nach der Wahl von Herrn Kemmerich zum Ministerpräsidenten. Das hat damals schon nicht geklappt und die AfD kann zwar den Antrag stellen, sich aufzulösen, also den Landtag aufzulösen, ist es aber ziemlich sicher, dass die Zweidrittelmehrheit nicht zustande kommen wird. Und mit diesen absolut fröhlichen und lebensbejahenden Nachrichten sind wir durch. Das war die vierte Folge der Thüringen-Revue. Lasst uns gerne ein Feedback da. Lasst es hier, lasst es da oder auf Social Media. Schreibt uns eine Mail, sagt es uns ins Gesicht. Kommt vorbei und macht einfach mal in der Folge mit. Wir freuen uns. Die nächsten Sitzungen des Plenums sind am 25. bis 27. März. Also sprechen wir uns vermutlich Ende März, Anfang April wieder. Wir freuen uns, dass ihr heute zugehört habt. Wir hatten sehr viel Spaß. Wir hoffen, ihr auch ein wenig. Daher, adieu und tschüss. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Free audio post-production by Alphonic.com.